Wir haben mitbekommen, dass sehr vielfältig die Möglichkeit besteht, Technik zu nutzen. Und fast hätte ich gesagt, am Ende, also über so IP, da gibt es ganz viel. Und dem Jurist wird da Spieltrieb einfallen. Probieren wir mal aus. Mein Job wird es jetzt sein, darzustellen, dass je nachdem, welches Knöpfchen wir dann drücken, ein paar andere da stehen und sagen, halt, dann ändert sich auch was in der Regulierung. Und man kommt, wenn man juristisch dran geht, schnell zu so einem Bild, dass man sich dann irgendwo verliert und in allen möglichen Details unterwegs bist. Ich will niemanden erschrecken, also ein kurzer Überblick. Eigentlich mit nur drei Themen: Content-Gestaltung, Distribution und Empfang. Wobei Distribution und Empfang, Sie haben es mit dem, wir bringen das IP-Signal mal in die Nähe dessen, der es dann empfangen kann. Da sind wir genau an dieser Unterscheidung drin. Bei der Content-Gestaltung auch nur zwei Dinge rausgehoben: Urheberrecht, Musik, weil wir gehört haben, Musik ist ein ganz wesentlicher Punkt aus Sicht der Konsumenten, und Medienstaatsvertrag. Und da habe ich es wieder, das Lineare und das Nonlineare, weil es im juristischen Bereich halt genannt wird. Linear als Sendung, 20 Urheberrechtsgesetz, Fairradio-Macher, schön, Sie haben das Weltrepertoire der Musik, was willst du mehr? Mehr geht nicht. Bei der GEMA vertraglich eingeräumt bekommen, trotz Verbotsrechten, mit natürlich einer Vergütungsregel drin bei der GVL, Leistungsschutzrechte, wenn es vom erschienenen Tonträger aus gesendet wird, gibt es kein Verbotsrecht, gibt es eine Abgeltung, und das war es dann. Aber auch Weltrepertoire. Im nonlinearen Bereich Zugänglichmachung 19a, wer es nachlesen will, Urheberrechtsgesetz, wird das mit dem Weltrepertoire schwieriger. Wir haben es bei programmbegleitender Online-Nutzung, so heißt es in den Verträgen mit dem Privaten, beim Öffentlich-Rechtlichen vermute ich mal, heißt es ein bisschen anders, ist aber inhaltlich nah dran. Das ist alles zeitlich befristet, nach der Sendung. Wir diskutieren gerade, ob auch Online-First geht, schwieriges Brett, fängt es dann schon an. So viel, Herr Liebenow, zu Ihrer Cloud, aus der dann alles irgendwie uns zu beliebigen Zeiten rausgeht. Inhaltlich doch ein Unterschied. Wir dürfen beispielsweise in PBO keine ganzen Musiktitel ausspielen, sondern immer nur Dinge anspielen. Und alles, was man mehr haben will, da ist man zwar auf der Leistungsschutzseite, muss man zum Label gehen und muss sagen, lizenzier mir das. Da gibt es dann Bedingungen, und die Kaufleute würden sagen, blöd, auch extra Kosten. Und dann gibt es was ganz Nettes, GVL-Betriebsvoraussetzungen Webradio. Die sagen sogar, ihr dürft in einer Stunde maximal drei verschiedene Titel von einem Album und Punkt, 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 da geht es dann noch weiter. Deshalb grau, weil es jetzt rot wird. Rechtswidrig. Nach der Auffassung, denke ich mal, aller Beteiligten, egal öffentlich-rechtlich, privat, im Radiobereich, weil wir glauben, es gibt kein Verbotsrecht, da kannst du auch nicht sagen, wie viele Titel wir von welchem Album hintereinander spielen wollen. Punkt. Aber man sieht schon, und nur darum geht es mir in diesem Überblick, dass man je nachdem an der Stelle schon, ob ich das Lineare von der Antenne in IP-Verteilung hineinnehme, es da Leute gibt, die meinen, sie könnten dann bei der Content-Gestaltung mitwirken. Und den habe ich immer so in der Folie jetzt verstreut, wenn man dann sagt, da könnte man nochmal in Details gehen, zwischen linear und nonlinear. Auch der Jurist wäre in der Lage zu sagen, wo ist denn da so die Abgrenzung im rechtlichen Sinn. Gehen wir aber nicht darauf ein, das wäre dann wieder in der Milchstraße verloren. Contentgestaltung, Medienstaatsvertrag. Sie kennen das weitgehend, deshalb nur punktuell rausgezogen. Die linearen Veranstaltungen müssen grundsätzlich, Ausnahmen gibt es, zugelassen werden. Es gibt Vorkehrungen zur Sicherung der Meinungsvielfalt, die natürlich in die Inhaltegestaltung reingehen. Wir haben Regelungen zur Werbung, die unter anderem vorsehen, dass Dauerwerbesendungen geregelt sind, virtuelle Werbung geregelt sind, keine Werbung politischer Art, die Auseinanderschaltung von Werbung bundesweiter Angebote aus der Branche dann selbst gefordert, aber ist geregelt. Und bei den Telemedien, das ist eben der Rest, der nicht Rundfunk ist, ist es zulassungsfrei, anmeldefrei und Werbung sehen Sie schon deutlich weniger. Ohne dass ich es ins Detail eingehe, aber etwa bei der politischen Werbung, ja, aber man muss halt darauf hinweisen, Ende. Und bekanntlich ist das im Moment ein Streitpunkt ganz praktischer Art, ökonomisch relevant, wenn die Bundesregierung informiert und in den Telemedien informiert sie halt und im Rundfunk gibt es Medienanstalten, die sagen, nicht so. Jedenfalls ist das dann auch ein Punkt, der in die Gestaltung geht und man sieht, dass es da Unterschiede gibt. Rundfunkähnliche Telemedien, skippe ich mal im Detail, gibt es das auch. Und alles das, was ich hier nur andeute, ist unter Level Playing Field in unserer aller Diskussion. Und wer es nochmal nachlesen will, diese Woche rausgekommen bei der LFM als Gutachten von Müller-Terpitz, der das Level Playing Field mit dem Un davor sagt, es gibt eben Unterschiede. Und wo kommen die eigentlich her, wenn ich mir angucke, dass das technisch möglicherweise auch vom Nutzer doch alles irgendwo ähnlich ist. Damit wechsle ich zur Distribution. Und jetzt das erste Hurra ist ähnlich etwas angestaubt schon, was Sie gesagt haben, man muss manchmal nochmal in den Keller gehen und sagen, wo kommt es denn her? Als Sie gesagt haben oder gezeigt haben, wie bauen Sie Ihre UKW-Funknetze, das ist die Folie dazu, wie kommst eigentlich an eine Frequenz, indem ein Bundesland der Bundesnetzagentur sagt, ich habe Bedarf, ich will da mal was senden. Und die Bundesnetzagentur sagt, ich habe was gefunden, hat was im Keller und das ist die Bedarfserfüllung. Und das Bundesland sagt dann, das gilt nicht nur für UKW, gilt auch für andere terrestrische Frequenzen, also DAB. Wem gebe ich denn das? Den öffentlich-rechtlichen oder der Medienanstalt für privat? Und wenn die Medien, die Logos sind unter Umständen noch alt, weil die Folie alt ist, und die Medienanstalten sagen, na gut, dann lasse ich mal einen zu, gebe dann, das war dieser Medienführerschein irgendwann mal diskutiert, und dann mache ich die Zuweisung, jetzt darf es auch auf der Frequenz senden, teilt dann der Bundesnetzagentur mit, wir haben da einen. Und die Bundesnetzagentur, wenn das Radio hier will und sagt, ich will aber selbst Betreiber werden, kriegt es auch die Zuteilung. Und dann schließt das Radio Serviceverträge mit Türmen, mit irgendwer, der einen Service macht und unter anderem mit Antennen, wo wir nachher noch hören, um was es da im Moment geht. Antennen deshalb, weil das mal eine Zeit lang in aller Munde war und zu Nachtsitzungen in der Bundesnetzagentur führte, wenn man den Beteiligten glauben darf. Achso, eine noch, weil es in der letzten Zeit ich auch nochmal drauf angesprochen wurde, deshalb habe ich mich auch entschlossen, diese Präsentation nochmal mit einzubauen. Ja, wie ist denn das mit dem Overspill? Ich will aber auch, wenn ich in Mannheim sende, doch bitte in der Vorderpfalz gehört werden. Wenn ich es ganz ernst nehme, braucht es eine Absprache zwischen den beteiligten Bundesländern, weil sonst sagt Rheinland-Pfalz, wie käme ich dazu, von einem anderen Bundesland bespaßt zu werden, also aus dem Saarland etwa. Wir stellen einen Sender auf und machen den für den SWR. Der Intendant lächelt jetzt wissend. Da bedarf es einfach Absprachen der Länder untereinander. So, und das Ganze auf DAB. Sieht genauso aus, habe ich vorhin schon gesagt. Die Zulassung geht auf den Radioveranstalter, der sagt, ich will da irgendwas senden, kriegt eine bestimmte Anzahl von CU. Das hatten Sie vorhin schon mit drin. Und das Land sagt, wir haben da einen. Also eigentlich haben wir viele. Und dann gibt es in einem Beauty-Content für den Betreiber von der Bundesnetzagentur die Zuteilung und die Verträge müssen ausgehandelt werden. Die Vertragspartner stehen fest da drin, aber ausgehandelt werden muss. Und das Ganze in der Plattformregulierung, da geht jetzt die Zuweisung nicht an den Radioveranstalter, sondern an den Betreiber direkt, der macht das inhaltlich komplett. Mitteilung an die Bundesnetzagentur, die sagten, ja, dann kriegt er auch die Zuteilung und sucht sich aus, wer da unten drauf kommt. Ich bin mir nicht sicher, dass alle Medienräte in den Ländern, in denen es eine Plattformregulierung gibt, das so verstanden haben. Herr Moskop lächelt, weil wir im Saarland gelegentlich, wo es so eine Plattformregulierung gibt, so Diskussionen führen. Und das ist auch der Grund, warum wir nachher, Herr Moskop, mit Ihnen dann auch in einem Panel diskutieren, solche Modelle, was heißt das eigentlich? Weil auch dort der Programmveranstalter, wie Herr Liebenhoff formuliert hat, sein Signal irgendwo in die Nähe bringt, aber es hinten dann irgendwo weitergehen muss. Kabelverbreitung hatten Sie angesprochen, technisch Einspeisevertrag mit dem Kabler und das nennt sich dann infrastrukturgebundene Medienplattform. Der Jurist in der Lage, sich sowas dann auszudenken für Kabelverbreitung mit Regelungen für Belegungen, auf die ich jetzt nicht eingehe, nur der Hinweis, es gibt sie. Ich bringe mein Signal in die Nähe von irgendwem im Internet. Das ist dieser ISP, den Sie angesprochen haben, wo es auch die Kosten nach dem Volumen geht. Ist im Prinzip regulatorisch ganz einfach. Ich gehe dorthin, sage guten Tag, schließe einen Vertrag. Ende Regulierung. Preisregulierung war unter Umständen hinten dran. Wie geht es jetzt weiter im Internet? Ich will da auf Plattformen drauf, also Speaker, Social Media, Aggregatoren. Da kommt eine definitorische Übung im Medienstaatsvertrag. Der Medienintermediär, der das irgendwie zusammenpuzzelt, aber ohne, dass es ein Gesamtangebot wird, und die Medienplattform, die dasselbe macht, nur dann ist es ein Gesamtangebot. Was ist TuneIn? Ich muss gestehen, ich habe da auch mal meine Meinung geändert. Ich habe zuerst gesagt, naja, Gesamtangebot ist es nicht. Inzwischen glaube ich, die sind ein Gesamtangebot, weil die ja alle transportieren wollen und nur die nicht transportieren, mit denen sie sich nicht handelseinig werden. Also diejenigen, die dann sagen, ich spiele da nicht mit bei euren Konditionen, die führen ja nicht dazu, dass dann plötzlich weniger Anforderungen regulatorischer Art kommen. Aber das ist meine persönliche Meinung, wirklich sicher. Ist das nicht, wie der uns anzeigt. Und dann gibt es Benutzeroberflächen, die aber nur Medienplattformen, einzelne oder mehrere, zusammenknubbeln, also von außen sichtbar machen. Und auf die komme ich nochmal gleich zurück. Also wir haben es uns, die Regelungsabsicht ist klar, wer ein Gesamtangebot macht, soll mehr Auflagen unterliegen als derjenige, der irgendein Angebot macht, aber in der Praxis ist es halt doch irgendwie herausfordernd. Und wir wollen auf die Medienplattformen drauf als Audio und haben keinen Zugangsanspruch. Sondern das Gesetz regelt eigentlich nur, was passiert, wenn du drauf bist. Also wirst du benachteiligt, gibt es ein Behinderungsverbot, Gleichbehandlungsgebot, Signalintegrität, Angebotspakete nur mit Zustimmung der Beteiligten und überlagert sehr stark von den Community-Standards der Plattformen kein Zugangsanspruch, was uns traurig stimmt. Können wir den vielleicht indirekt irgendwie basteln, wenn es eine Marktmacht gibt? Mir würde einer einfallen, beim Speaker etwa. Froh waren wir, als der DMA im Amtsblatt der Union war, dachten, jetzt ist es soweit, jetzt können wir Amazon mit dem Speaker doch mal an den Kragen. Der DMA macht eine Ex-ante-Betrachtung, also nicht diese Marktabgrenzung, sondern sind sozusagen gefährliche Dinge, gefährlich im Sinne von Meinungsfreiheit oder Marktmacht, schon mal bewertet. Da gibt es Torwächter mit europaweiten Schwellenwerten. Da fällt Amazon, obwohl es eigentlich für die Handelsplattform gedacht ist, drunter. Aber der Torwächter muss dann auch einen zentralen Plattformdienst anbieten, Core Platform Service im Europasprech. Und die Sprachplattform ist das aber nicht. Es muss anerkannt werden, muss quasi einsortiert werden. Nur dann hätte man Bestimmung durch die COM, also die Kommission müsste das einordnen, nur dann hätte man ja durchaus interessante Verpflichtungen nach Kapitel 3 des DMA. Da musste ich dran denken, als Sie von den Daten sprachen, wir wissen, was die hinten wollen und nee, wir wissen es nicht, das weiß ein anderer. Und wir wollen an die Daten dran. Das ist eigentlich das regulatorische Problem dabei. Da kämpfen wir drauf drum. Rückgriff auf mitgliedstaatliches Kartellrecht, wenn es im DMA nicht drin ist, gehe zurück auf Los, mache eine Ex-Post-Betrachtung, 19a GWB und kämpfe mit deinem Kartellamt und gucke, ob du dort einen Blumenstrauß gewinnst. Das ist ein bisschen wie Asterix mit dem Passierschein 38 in meinem Jahrgang, darf ich sagen. Die kennen das noch, was halt Bürokratie und Aufwand und Zeit bedeutet. Eher wieder. Mal was Positives im Teil, dass eigentlich geht das schon von Distribution auf Empfang, hängt so dazwischen eine Abhilfe nach dem EMFA in Social Media. Dort gibt es so ein bisschen im Nachtrag zum DSA bei sehr großen Online-Plattformen ein Anspruch der Mediendiensteanbieter, dass sie jedenfalls nicht sofort runterfliegen, sondern mit ihrem Content, es ein Verfahren gibt, das die Moderation macht und der Inhalteanbieter argumentieren kann. Voraussetzung ist die Benennung als Flop, Very Large Online Plattform, durch die Kommission. Rechtsfolge, Vorlöschung, gibt es Maßnahmen. Damit bin ich durch die zwei Themen wirklich im Galopp und es geht auch mir nur darum zu zeigen, dass es je nachdem, welche Technik ich nehme und darauf etwas mache, ganz unterschiedliche regulatorische Umfelder gibt. Beim Empfang, Interoperabilität, der Kodex für die elektronische Kommunikation als Richtlinie sagt, die Mitgliedstaaten können Maßnahmen erlassen, damit bestimmte Radiogeräte für Verbraucher Interoperabilität bietet. TKG-Umsetzung, die ist schön, die ist lesenswert. Verkürzt jedes Autoradio, das in einem neuen Verkehr gebrachten PKW mit 4 Rädern ist. Also die Italiener, gibt es jetzt auch aus Elektro, mit 3 Rädern, die Tomaten oder sowas rumfahren, die sind da nicht drin. Mindestens muss ein Device drin sein, das mindestens die Wiedergabe von Hörfunkdiensten unmittelbar ermöglicht, die über digitalen terrestrischen Rundfunk ausgebreitet werden. Also das war eine DAB-Bestimmung. Damit ist offen die Abwärtskompatibilität zu UKW und damit besteht auch gar keine Pflicht, Herr Liebenow hat es angesprochen, ein Radio in ein Auto zu bauen. Es reicht auch eine Handyhalterung. Und dann bist du aus dem Ding raus. Also da ist überhaupt nichts mehr. Daran hat man als mal 75 TKG formulierte auch nicht so richtig gedacht. Ein Lieblingsthema, sind Medienanstalten unter uns, ist das Public-Value-Verfahren. Tja, also das setzt zunächst mal den tatsächlichen Zugang zu einer Plattform voraus, weil was nicht drauf ist, kann eh nicht aufgefunden werden. Also und Zugang haben wir nicht, das haben wir gelernt. Sagt Medien 84 Medienstaatsvertrag, nur bei Benutzeroberflächen von einer oder mehrerer Medienplattformen müssen gleichartige Angebote gleich behandelt werden, diskriminierungsfreie Auffindbarkeit und mit der Besonderheit des Rundfunks in seiner Gesamtheit alle. Müssen auf der ersten Auswahlebene unmittelbar erreichbar und leicht auffindbar sein. Übrigens habe ich in der FAZ die Tage noch eine Polemik gelesen, dass das doch alles ziemlich bescheuert sei. Das wird in Zusammenhang gebracht mit den ja in der Tat zum Teil unsinnigen Bestimmungen für Assistenzsysteme, die man immer ausschalten muss, weil sie nerven. Aber ich habe den Zusammenhang nicht verstanden, aber immerhin. Und innerhalb des Rundfunks muss leicht auffindbar sein, also unmittelbar erreichbar und leicht auffindbar. noch mal leichter innerhalb des Rundfunks die öffentlich-rechtlichen Programmangebote und bei den privaten jeden mit Public-Value-Status, der alle 3 Jahre vergeben wird. Über das Verfahren will ich an der Stelle nichts sagen. Nur die Frage stellen, und dann? Also Tune-in, was immer es ist, mit Listen der Art gehen die einfach nicht um, also, ne, praktisch gesehen. Und die Frage, und dann, und wie setzt man das um, und wie geht man vor allem zukünftig damit um? Herr Bischof hat es heute Morgen als Thema Public Value ja angesprochen. Was heißt das praktisch? Ist nett im Medienstaatsvertrag drin, nur so auf die Straße gebracht sind die PS null. Fazit. Am Vertriebsweg von Audio knüpfen vielfältige rechtliche Regeln an. Die direkte Beziehung der Anbieter zum Rezipienten wird mehr und mehr durch das Hinzutreten von Mittlern überlagert. Die Folgen daraus sind noch nicht in kohärenter Weise regulatorisch erfasst. Das ist ein etwas zurückhaltend formulierter Satz. Man könnte es auch ein bisschen härter sagen. Roger that.